Empathie.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, endlich habe ich ihn, weil ihn zu bekommen ist gar nicht so einfach, Markus Fiedler. Hallo Markus.
Hallo Rüdiger.
Markus, du bist Diplombiologe, hast doch examiniert und bist auf wundersame Art und Weise ein investigativer Journalist geworden, der seine Arbeit, wie ich das empfinde, recht gut macht. Du bist dem Publikum bekannt geworden durch einen Filmbeitrag, durch eine Doku über die Wikipedia, und zwar über den Eintrag von Daniele Ganser. Kannst du das ganz kurz mal erzählen, wie du da überhaupt hintergekommen bist? Was hat dich daran gereizt? Warum ist dir Daniele Ganser aufgefallen?
Naja, das Stichwort müsste Gerechtigkeitsgefühl heißen. Also es ging halt darum, dass ich aufmerksam geworden bin auf Daniele Ganser. Dann habe ich diesen Eintrag in Wikipedia gesehen, der passt damit gar nicht zusammen. Es war offensichtlich, dass er manipuliert wurde. Da wurden halt politische Kampfbegriffe benutzt, wie zum Beispiel Verschwörungstheoretiker, dann Antisemiten und alles Mögliche wurde da reingepackt. Und die Wikipedianer zeigten sich da sehr unfreundlich, sehr unkooperativ und sehr dogmatisch. Und das ging dann so weit, dass mein uraltes Konto gesperrt wurde, also auch unter feinscheinigen Begründungen. Man merkte also, okay, also die drängen hier alle Leute raus, die halt versuchen, die Wikipedia in ein sachliches Fahrwasser zu bringen. Also habe ich dann angekündigt, okay, dazu muss man mal was machen, und womit die nicht gerechnet haben, dass ich dann wirklich selber halt einen Film dazu gemacht habe. Ja, und einfach aus dem Antrieb heraus, wenn es sonst keiner macht, und das war halt damals so, dass ich die technischen Möglichkeiten hatte und das Wissen jetzt halt um die Technik, wie Wikipedia funktioniert, also dann mache ich das. Hm. Das war der Hintergrund.
Es kam ja noch ein zweiter Teil dann, ne?
Ja, das heißt, dann haben wir das Ganze ein bisschen aufgebaut. Der erste Teil zeigt am Beispiel von Daniele Ganser, wie das geht, also wie man die Leute diskreditiert. Ich hätte auch Ken Jebsen oder sowas nehmen können, aber Daniele Ganser war insofern die bessere Blaupause, als dass Daniele sich überhaupt keine Blöße hat vorgegeben. Das heißt also, das ist ein vollkommen integrer Typ, und dann kann man es noch offensichtlicher zeigen, dass der halt vollkommen zu Unrecht mit irgendwelchen Begrifflichkeiten da assoziiert wird. Ne? Also, und der zweite Teil zeigt dann auf, was das für Gruppen sind, die in der Wikipedia agieren. Dann haben wir also mehrere Gruppen ausgemacht. Wir nannten das dann unter anderem die Transatlantifa. Und da, mit denen haben wir heute immer noch zu tun. Also dass die Leute, die halt behaupten, sie wären links, Antifa, aber in Wirklichkeit rechts außen sind, indem sie halt zum Beispiel das transportieren, was die Neocons so in den USA zum Beispiel möchten. Ne?
Mhm. Und das wissen diese Leute mal. Also die Leute empfinden sich als links, aber eigentlich brauchen wir darüber gar nicht zu reden. Das ist so paradox geworden mit dem Begriff links. Also es gibt Leute, die links denken und auch reden können, aber es gibt Leute, die im Fahrwasser der linken Bewegung sind, die aber wirklich rechts abgedriftet sind.
Na, ich glaube, das, was wir als links bezeichnen, wird ja bearbeitet. Das heißt, wenn dann solche Themen auftauchen, wie zum Beispiel Antikriegsformation, also dass Leute sich gegen Krieg äußern, dass sie sagen, wir müssen irgendwie dann für eine Befriedung von irgendwelchen Konflikten sorgen, das ist ja nicht im Interesse von zum Beispiel einem militärindustriellen Komplex. Und die arbeiten natürlich daran, dass sowas nicht passiert. Und wir haben das jetzt ja in Deutschland wir sehen es jetzt schon zum zweiten Mal, dass sowas passiert. Also wir haben erst die Grünen gesehen, wie die halt von einer Anti-AKW-Naturschutzpartei hin zu einer olivgrünen Partei für Krieg waren. Und die waren am Anfang vollkommen gegen Krieg und jetzt auf einmal für Krieg. Das ziehen sie jetzt ja durch. Von den Grünen ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Das ist ja vollkommen entkernt, was die haben. Da ist inzwischen nur noch übrig, dass sie halt sich transatlantisch orientiert haben, also sich dann vollkommen an den Hegemon, also an die USA binden. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch bei der Linkspartei. Also wir sehen so langsam, dass die Linkspartei von einer Antikriegspartei immer weiterhin zu einer Partei hindriftet, wo dann Krieg doch ein Mittel der Wahl ist. Und das ist natürlich für uns aus der Friedensbewegung absolut ein No-Go. Ne? Und wir sehen ja auch, dass also zum Beispiel ein Lager um die friedensbewegten Leute in der Partei, wie zum Beispiel Oskar Lafontaine oder wie hieß nochmal, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein.
Wagenknecht.
Ja, genau, Sarah Wagenknecht. Mhm. Also, dass dieses Lager vollkommen entmachtet wurde in der Linkspartei.
Ja, die wollen sie ja rausschmeißen. Es gibt ja schon, was weiß ich, wie Petition heißt das, glaube ich, nicht, aber also eine Sarah Wagenknecht rauszuschmeißen, dazu gehört schon wirklich eine wahnsinnige Dummheit.
Ja, aber das
in der linken Partei.
Ja, das ist, ich finde, das wiederholt sich ja. Also Oskar Lafontaine ist ja auch als friedensbewegter Mann aus der SPD ausgetreten. Und was danach gekommen ist, kennen wir ja. Ne? Das, erst war es eine Troika und plötzlich, ne, auf einmal haben wir dann die mit SPD und Grünen halt, haben uns an einem Krieg, an einem Angriffskrieg in Jugoslawien beteiligt. Ja, super, hurra. Ne?
Wie kommt es dazu, dass die Dinge alle auf eine Art und Weise geframed werden, dass die Leute, die geframed werden, das gar nicht mitkriegen? Also die meisten Linken kriegen ja gar nicht mehr mit, dass das nicht links ist, was sie da propagieren. Die kriegen, ja, das gar nicht, die kriegen das wirklich nicht mit, weil sie die linke Theorie vielleicht auch nie wirklich kannten, weil das irgendwie hip oder hop ist, da bei den Linken mitzumachen als junger Mensch oder so. Aber sie wissen überhaupt nichts über die, meinetwegen über Sozialismus, Kommunismus und so weiter. Sie wissen darüber gar nichts, was das wirklich bedeutet.
Na, ich erwähnte ja gerade den militärisch-industriellen Komplex. Und das ist ja nicht wirklich nur militärisch-industriell, sondern auch ein medialer Komplex. Das heißt, die Medien sagen uns, was die Welt ist und wie die Welt ist. Deswegen ist es ja so immanent wichtig, dass Medien halt frei berichten, dass sie nicht gefärbt sind, dass da keine Propaganda transportiert wird. Aber genau das erleben wir ja. Und halt durch diese ständige Propaganda sind die Leute so eingenordet auf etwas, was halt nicht der Wahrheit entspricht. Und die meisten haben auch kein Interesse, da tiefer einzusteigen. Deswegen trauen sie auch schon relativ plumpen Lügen. Und haben also ein vollkommen verqueres Weltbild, merken es aber nicht. Also kognitive Dissonanz, das wäre zum Beispiel das. Ne? Also, aber selbst diejenigen, die halt irgendwie schon so eine Art kognitive Dissonanz verspüren, selbst die sind ja nicht bereit, das Weltbild aufzugeben. Also sie haben sich irgendwo in ihrem, ja, in ihrem Weltbild sind sie halt so ein kleines Zahnrädchen, da haben sie sich verortet in der Welt. Und wenn jetzt von außen jemand kommt und sagt, du, das mit 9-11 war aber ganz anders oder das hier mit dem Ukraine-Krieg hat ganz andere Gründe, das ist nicht der Putin, der da irgendwie wegen seiner gekränkten Männlichkeit da irgendwie jetzt mal eben kurz in der Ukraine einmarschiert, sondern da sind noch viele andere Gründe da im Hintergrund. Also das führt ja immer zu weiteren Fragen. Das heißt, wenn ich zulasse, dass so eine Frage mich zum Nachdenken bringt, dann muss ich ja weiter nachdenken. Dann kommen neue Fragen, die aufgeworfen werden, immer wieder neue Fragen und irgendwann bricht das ganze Weltbild komplett zusammen, das liegt in Scherben. Also das, ich würde sogar sagen, das ist vaporisiert, da bleibt nichts mehr von übrig. Das heißt, dann ist auch ihr selbst irgendwann weg. Das heißt, also dann haben sie überhaupt keinen Angelpunkt mehr, wo sie dann halt warum sie auf dieser Welt da sind und wo dann halt ihr Nutzen in dieser Welt ist. Also dann müssten sie zugeben, dass sie, 30 Jahre lang umsonst gelebt haben oder was. Oder was sie gemacht haben, wäre dann halt umsonst gewesen.
Es gibt ja in der Psychologie halt das mit der Identität und mit der Identifikation. Also ich kann mich mit Bayern München identifizieren, aber meine Identität habe ich nicht. Wenn ich aber eine Identität mit meiner Persönlichkeit habe, dann bin ich viel gefeiter, was Ideologien angeht. Und der Kescher von Rattenfängern kann mich nicht einfach so einkeschen. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass es Überschneidungen gibt und dass es fast identisch ist. Investigativer Journalismus und Wissenschaft. Also du bist Biologe, ne, Diplom-Biologe. Und ist die Wissenschaft der Wahrheit verpflichtet oder dem Wissen?
Also wir müssen erstmal definieren, was ist Wahrheit? Wahrheit ist das, was ich durch meine Sinne von der Umwelt wahrnehme. Das ist meine persönliche Wahrheit. Das sieht bei dir schon ganz anders aus als bei mir. Und bei jedem anderen sieht es anders aus. Das heißt also, wir nehmen ja also die Umwelt immer nur mittelbar wahr über unsere Sinne und die können uns auch täuschen. Das heißt also, die Wahrheit entspricht nicht dem, was Wirklichkeit ist. Wirklichkeit ist das, was uns umgibt und wir können uns der Wirklichkeit immer nur annähern. Du hast eben noch so einen Begriff genannt, so ein Begriffspaar investigativer Journalismus. Das finde ich, das ist irgendwie... Also, wenn ich Journalist bin, also entweder...
Dann bin ich investigativ.
Ja, automatisch. Ne? Genau.
Es sei denn, aufdeckend.
Ich bin Sportreporter. Da kann ich auch das Ergebnis oben von der Tafel ablesen. Das ist jetzt nicht besonders investigativ.
Kann ich auch das Foul abdecken oder so aufdecken. Falsche Schiedsrichterentscheidung.
Ja, genau. Also das ist ja wahrscheinlich nicht so interessant. Aber ansonsten bin ich doch als Journalist sowieso immer investigativ. Das heißt, ich recherchiere selber und versuche, irgendwelchen Dingen auf den Grund zu gehen. Und wenn du es gut machst, dann trennst du halt die Faktenlage von dem, was deine Interpretation der Faktenlage ist. Immer.
Das Was heißt, das Schwierigste ist, ne? Ist schon schwer.
Ja, natürlich. Also du könntest jetzt, wir haben ja gerade ein aktuelles Beispiel, also vor 2 Tagen oder 3 Tagen ist halt die Nord Stream Pipeline, also beide Nord Stream Pipelines sind hochgegangen. Da haben jetzt ein Leck geschlagen und wir wissen inzwischen, das ist eine Sabotage gewesen. Jetzt ist die Frage, wer ist es gewesen, ne? Jetzt kannst du erstmal alle Fakten aufzählen und dann sagen, okay, aufgrund der Fakten komme ich dazu, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass es Land XYZ gewesen ist. Oder du springst gleich rein und sagst, die waren's. Ne? Also das wäre die unprofessionellere Variante. Ne? Und wenn du halt jetzt einen professionellen Journalisten siehst, dann wirst du sehen, okay, der zählt erstmal die Fakten auf und dann nähert er sich dann damit irgendeinem wahrscheinlichen Ergebnis an. Aber er präsentiert es auch so, dass es halt nicht die Wahrheit ist, sondern dass es halt die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass das gewesen sein könnte. Also die Frage zu stellen, wer profitiert davon zum Beispiel. Ne?
Das ist auch, wie ein Kriminalist vorgeht. Also eine sogenannte Ermittlungshypothese. Ermittlungshypothesen werden im Mainstream Verschwörungstheorien genannt.
Aber wir sehen ja gerade, dass die Medien im Mainstream, dass die richtigen guten Verschwörungstheoretiker sind. Also man sollte ihnen ehrlich den goldenen Aluhut geben. Also ja. ich war ganz verdutzt und dachte mir so, ach ja, also der Putin war das jetzt. Also der hat also seine eigene Gaspipeline hochgejagt. Also Russlands eigene Gaspipeline. Interessant. Also die hätten jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, einfach mal den Gashahn zuzudrehen. Ne? Und also das ist viel zu schwierig. Dann jage ich in so einer
Nacht-und-Nebel-Aktion
jage ich das Ding dann halt komplett hoch. Ja, das klingt vollkommen logisch.
Ne? Man muss ja auch dazu sagen, dass in der Pipeline ja nur Restgas drin gewesen ist. Der Hahn war ja schon zu. Also es ist nur das Gas rausgekommen, was auch in dieser Pipeline noch drin war. Es folgte keins mehr nach. Naja. Aber das alleine war schon eine gewaltige Menge.
Ja, klar. Genau. Also und dann jetzt, dass das Meerwasser da eindringt, das heißt, also die Pipeline ist erstmal auf Monate, wenn nicht Jahre sogar zerstört, wenn die überhaupt wieder intakt gesetzt wird. Ne? Da ist die Frage, wer profitiert davon? Und dann kommt man irgendwie nicht als erstes auf die Russen, würde ich sagen. Also nee, wenn man logisch nachdenkt, nicht. Ne? Und selbst ein polnischer Politiker hat sich ja auch schon eindeutig geäußert, dass er war ja fest der Meinung, dass das die USA sein sollen.
Ne? Hat sich ja bedankt.
Ja, genau, hat sich richtig bedankt. Ja. Und ja. Also was ist seriöser Journalismus? Das heißt also, ich präsentiere erstmal die Fakten und schaue dann drauf, was ich alles habe. Und dann sage ich, gut, die Fakten interpretiere ich folgendermaßen. Genauso machst du es in jeder wissenschaftlichen Arbeit. Also du fängst oben an mit dem Abstract, fasst das kurz zusammen, was du überhaupt gemacht hast. Dann kommt Material und Methoden. Du sagst, so habe ich gearbeitet mit den und den Werkzeugen. Das sind meine Ergebnisse. Und ganz unten kommt die Diskussion. Da steht dann drin, was du von den Ergebnissen hältst. Und du sagst, okay, andere Arbeitsgruppen haben folgende Ergebnisse gehabt. Mhm. Und das deckt sich mit meinen oder deckt sich nicht. Ne? So in der Form. Und das ist eigentlich das, was ich auch von Journalismus erwarte. Also ich gebe Quellen an. Aber Quellen geben wir an, also bei Apolut, ne? Also ich habe vor einem Monat, glaube ich, einen Text abgeliefert, da war der Quellenkatalog länger als der eigentliche Text. Also, und das haben wir aber häufiger. Also wir haben ja so ganz viele Texte, die auch von anderen Kollegen, die halt sehr, sehr einen langen Quellenapparat haben. Und wo findest du denn das? In der Taz, in der Faz, in dem Spiegel, nirgendwo.
Also die und man muss dazu sagen, das, was du oder was ich schreibe, was wir beide schreiben, das sind ja Kommentare. Also Kommentare müssen in dem Sinne keine Quellen angeben, weil sie gemischt sind mit eigenen Interpretationen und Fakten.
Ein Kommentar ist immer drin, klar. Also das heißt, also die Diskussion wäre jetzt der Kommentar. Also ich bemühe mich ja dann auch immer, also auch dann die Fakten klar als solche zu kennzeichnen und dann halt unten halt dann den Kommentarbereich zu machen. Oder man macht das in kleineren Schritten und sagt, hier, Fakt, ich interpretiere das Ding so und dann kommt der nächste Fakt, ich interpretiere das so. Aber nichtsdestotrotz sind das ja vernünftige journalistische Arbeiten, ne, die wir da abliefern. Und aber die anderen machen, ist eine Katastrophe. Entschuldigung, also das kann man sich nicht mehr angucken. Die Leute, die laufen denen ja in Scharen weg.
Ja, das ist auch, glaube ich, das, weswegen die auf den alternativen Medien so einen Brass haben und da so ein Framing veranstalten mit Verschwörungstheorien und Holocaust und Antisemitismus. All diese Kampfbegriffe werden ja auf alle alternativen Medien und auf alle Menschen, die dort aktiv sind und größeren Namen haben, wird das ja übergestülpt, Konten werden gekündigt und so weiter.
Vollkommen undemokratisch, ne? Also ich hatte mit der Kollegin irgendwie ein Streitgespräch, ist das schon totalitär oder ist das noch nicht totalitär? Und das, da können wir uns drüber unterhalten. Ist das schon ein totalitärer Staat oder ist das noch nicht als totalitär zu bezeichnen? Aber wenn man jetzt das in Summe sieht, also unberechtigte Hausdurchsuchungen in Masse und wo dann immer im Nachhinein festgestellt wird, dass sie dann doch nicht rechtens waren, ne? Also dann Leute, die im Ausland festgesetzt werden wegen einer Beleidigung primär, ne?
Also, du meinst jetzt Oliver Janich?
Ja, zum Beispiel, genau. Mhm. Also man muss sie nicht mögen, aber man sieht halt, dass also die Art und Weise...
ist einfach unglaublich, unfassbar.
Ja, unfassbar. Also wie dann Gesetze gebeugt werden, Recht gebeugt wird und dann halt auch die Philippinen anscheinend da unter Druck gesetzt werden, denen da festzuhalten. Obwohl für solche Sachen wie Meinungsdelikte überhaupt keine Auslieferungsverträge also von denen unterschrieben sind mit Deutschland. Andere Sachen, wo Leute ihre Konten gekündigt werden, wo sie drangsaliert werden, wo sie ihre Praxis schließen müssen, wo die aus dem Landes gehen müssen, wo Leute inhaftiert werden, ohne dass, also zum Beispiel bei dem
Ball weg.
Bei dem Ball weg, genau. Und das ist ja auch schon vorher gewesen, Julian Assange. Also jemand, der wirklich investigativ arbeitet und Sachen an die Öffentlichkeit bringt. Also dafür, dass er an die Öffentlichkeit bringt, dass die Amerikaner im Irak Leute einfach abgeknallt haben, weil es denen so gefiel, den Piloten. Ne? Also dann kurze Rücksprache mit der Basis, auch ja, dann niet die doch einfach um. Und dann haben sie alle umgenietet und sogar noch Leute umgenietet, die dann denen zur Hilfe kamen. Hm. Eine Familie mit Kindern, ne? Und die einfach alle platt geschossen haben.
Das waren Reporter von Reuters.
Ja, genau. Ne?
Und die haben gesagt, die haben bestimmt irgendwie so eine Flak in der Hand oder so ein Panzerwerfer, was weiß ich, wie die Dinger heißen. Und das waren das Objektive von Kameras.
Ja, genau. Also das und dafür bekommst du dann nicht den Pulitzerpreis als Reporter, sondern dafür gehst du nach Belmarsh in den Knast. Ne? Unglaublich. Also was hier passiert. Und dann ist die Frage: Ist das noch der? Was ist das für ein Wertewesten? Ich glaube doch. Wir haben bestimmte Werte. Ja, die Werte, die lassen sich in Dollarnoten ausdrücken und im größten Shareholder Value. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber andere Werte haben die nicht. Mit Moral hat das nichts zu tun.
Nein, das durchzieht die ganze Geschichte. Also wir haben ja immer, da kannst du 1000 Jahre zurückgehen oder meinetwegen auch 10.000 Jahre zurückgehen, wir haben ja immer die Auseinandersetzung mit Völkern und so weiter und diese Auseinandersetzungen passieren nicht, wie uns in Geschichte oder im Schulunterricht erklärt wird, da gibt es einen Bösen, der plötzlich ein Land überfallen möchte und da müssen wir uns doch wehren. Nein, das funktioniert alles überhaupt. Vielleicht ist das 1% der ganzen Kriege, die darauf beruhen. Aber die meisten Kriege beruhen darauf, dass man quasi dem anderen etwas unterstellt, also eine False Flag Operation macht oder so. Und die Bevölkerung glaubt das, also ne, die Leute, die mitmachen müssen, die glauben das dann, die werden auch schon indoktriniert, in der Schule, das wird gleich unser Thema sein, werden indoktriniert mit einem Weltbild, das dem genügt. Und wenn die damit vollgesüllt sind, diese Leute, dann machen die das. Also die meisten Kriege, die ich für mich mal so nachgelesen habe, die sind nicht passiert, weil es irgendeinen Bösen gegeben hat. Der Böse war oft auf der Seite der Guten. Hat sich, das ist zum Beispiel Täterprofil oder Täterpsychologie ist immer das Gleiche. Es gibt in der Täterpsychologie immer, das Erste ist immer die Täter-Opfer-Umkehrpolitik, immer. Der Täter macht sich zum Opfer und das Opfer zum Täter. Und er sammelt dann sogenannte Zaungäste um sich herum, die mit einer Indoktrination vollgesülzt werden und dem wahren Täter sein Opfersein zuschreibt. Und dann kommt man nur schwer aus dieser Nummer raus. Ganz schwer kommt man aus der Nummer raus, weil dann die Maschinerie losgeht. Die Masse geht dann los. Die Leute gehen dann los. Im Großen und Ganzen erlebe ich, zumindest als Täter-Therapeut, und da bin ich immer skeptisch, wenn sich jemand demonstrativ als der Gute darstellt, als der Heilsbringer oder der jetzt eine gute Sache macht und deswegen müssen wir das tun. Das ist für mich schon, wo ich denke, na, wo ist die Täter-Opfer-Umkehrpolitik und wer ist jetzt wirklich der Täter? Mal gucken, was er als Zweites macht. Und dann sehe ich oft, dass er in Wirklichkeit der Täter ist. Und das erleben wir. Aber keiner spricht es aus, weil dann würden die Werte, die wir im Westen nach dem Zweiten Weltkrieg alle gemeint haben, gut zu sein, durch die UNO und so weiter und durch die WHO, alles ist für die Gesundheit der Menschen da, alles ist für das Gute da, wir werden jetzt nie wieder einen Hitler produzieren, da werden wir aufpassen wie Schießhunde alle zusammen und hat sich nur neue Kleider angezogen. Es ist einfach, es geht immer nur um Rohstoffe, es geht immer nur um die Wall Street, jetzt in unserer Welt, in unserer westlichen Welt geht es um die Wall Street, es geht um die Zinspolitik, es geht um Finanzwirtschaft und wenn das nicht klappt, kommt der Economic Hitman.
Ja, also das, was ich sagte, das
ja,
sind die,
was du sagtest,
das
genau.
Sind unsere Werte, Shareholder Value ja, und Dollarnoten. Ne? Mhm. Ja, und auch ganz wichtig, Dollarnoten. Also es darf ja nicht Rubel oder irgendeine andere Währung sein, weil dann ist das zu Ende mit dem Dollar. Ne? Und also sie stehen vorm Abgrund und sie versuchen jetzt auf noch Teufel komm raus halt die US-amerikanische Wirtschaft am Laufen zu halten und nehmen damit billigend in Kauf, dass ihre Vasallen, also ganz Europa halt in Abgrund geht. Mhm. Das werden wir jetzt erleben. Das heißt, wir werden hier irgendwann ein schönes Ackerbauland haben, ja. Also, aber mehr wird nicht übrig bleiben.
Und was man dafür braucht, ist eine indoktrinierte Bevölkerung. Und diese Indoktrination, und das lass uns das mal zum Thema machen heute. Die Indoktrination beginnt schon in der Schule. Und sie ist, also ich beobachte das seit ein paar Jahren, ist sie, eigentlich seit 9-11, aber seit ein paar Jahren wirklich. Sehr subtil geworden und sehr auffällig geworden, die Indoktrination, die in der Schule stattfindet, ja. Wo Werte vermittelt werden und Zusammenhänge gezeigt werden, die, wenn man mal nachforscht, muss man sagen, was vermittelt ihr da den Schülern? Das ist doch nicht so gewesen.
Also ich habe ja vor, wie lange ist es her, 2 Monaten habe ich jetzt einen Artikel geschrieben, der nennt sich Indoktrination von Schülern. Also da könnte man drauf tippen, dass die Indoktrination in der Schule beginnt. Ich habe daraufhin sehr viele Zuschriften bekommen von ganz vielen Lehrerkollegen, die halt von ähnlichen Sachen berichtet haben. Also ich habe ja erstmal aus meinem Sichtfeld berichtet, also aus der Biologie, was ich so an Büchern in die Hand bekomme. Habe auch schon gesehen, es gibt noch in der Politik, gab es auch noch so ein Buch bei uns in der Schule dann, wo halt auch schon Sachen berichtet wurden, wo man sagt, so, was ist denn das jetzt, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber dann kamen Kollegen jetzt, die sagten, wir haben noch ganz andere Sachen. Also zum Beispiel berichtete mir einer, dass in dem Politikbuch, was sie hatten, wurden jetzt halt, das ganze Politikbuch war seitenweise so aufgebaut, dass die Farben von dem Great Reset, dass die in dem Schulbuch mit aufgenommen wurden. Also die Schüler wurden schon mit den Farben von diesem Great Reset erstmal sozialisiert. Wunderschön.
Also die Farben des Great Reset ist dieser kleine Kreis.
Ja, dieser Kreis.
Oder quasi in Tortenstücken dann ja, genau. Immer eine andere Farbe
genau.
Ist. Ne?
Genau. Was sagst du dazu? Das ist unglaublich. Mhm. Also Schule hat ja ein Neutralitätsgebot. Das kannst du nicht bringen, das Ding. Das ist unmöglich. Geht gar nicht. Ne? Und jetzt noch andere Sachen halt, die auch mit meinem Fach teilweise zu tun haben. Oder auch mit ganz vielen anderen Fächern. Also gerade Geschichte und Politik, die beiden Fächer sind die Fächer, die halt ganz stark davon betroffen sind. Wo Schülern etwas beigebracht wird, wo man sagt, das ist objektiv falsch. Das kann man nicht bringen. Also ich habe ja als Lehrer die Verpflichtung, alles das, was objektiv erstmal anders ist als im Schulbuch, muss ich ja verbessern. Das kann ja erstmal sein, ich gehe mal davon aus, das Schulbuch macht einen unabsichtlichen Fehler. Ne? Also dann verbessere ich das so und wenn ich halt Themen habe, die strittig sind, dann muss ich sie auch als strittig in den Schülern transportieren. Das heißt also, bei mir in dem Fall in der Naturwissenschaft würde ich sagen, okay, dieses eine Thema in der Naturwissenschaft wird kontrovers diskutiert. Also muss ich das auch den Schülern so darstellen, dass es kontrovers diskutiert wird. Also zum Beispiel Klimawandel ist so ein Thema, wo man es ganz eindeutig zeigen kann. Die Schulbücher und auch die Medien zeigen das eben nicht, dass es kontrovers diskutiert wird. Es gibt da immer nur eine Meinung, die transportiert wird im Mainstream und auch in den Schulbüchern. Und diese eine Meinung ist halt, dass es halt einen menschgemachten Klimawandel gibt zu 100%. Was vollkommen abartig, also das gibt keine Arbeit her. Ja. Ich habe ja selber mal diese Arbeit von John Cook auseinandergenommen, der hat das ja ganz geschickt gemacht. In der Arbeit hat das noch irgendwie so gedeichselt, dass das so einigermaßen vielleicht noch durchgehen könnte. Aber dann gibt es so ein Kommunikationsbuch, so ein Handbuch zum Klimakonsens. Und daraus macht er halt, in der Arbeit fragt er ab, wie viele Leute haben wie viele Leute haben zugestimmt, dass der Mensch zu mehr als 50% dem Klimawandel, den Klimawandel erzeugt. Und dann hat er herausgefunden, 0,54% waren das. Das hat er aber gar nicht in der Arbeit transportiert. Ne? Am Ende rechnet er das auf 97% hoch. Und dann in diesem Konsensbuch macht er so, dass er da reinschreibt, wer ist der Meinung, dass der Mensch zu 100%, also den Klimawandel erzeugt? 97%. Das heißt also, diese Arbeit ist gerade gleich auf mehreren Ebenen ist das Wissenschaftsbetrug. Also das ist, glaube ich, das ist die einzige Arbeit, von der ich das jemals behaupten würde. Aber das ist wirklich, also nach meiner Meinung ist das unterirdisch. Das kann man nicht machen. Und solche Sachen werden in Schulbüchern zitiert. Da steht dann halt drin, dass der Mensch macht den Klimawandel. Und dann bringen sie Beweise und dann siehst du auch schon anhand der Beweise, diese Beweise sind überhaupt nicht tauglich, das nachzuweisen, sondern sie weisen eher das Gegenteil nach. Ich hatte das ja auch in einem Artikel geschrieben, da gibt es diese Eisbockkerne aus Vostok, die genau das Gegenteil zeigen. Das ist auch bekannt, weil die Leute, die das veröffentlicht haben damals, haben das schon hingeschrieben. Dass zum Beispiel nicht das CO2 die Temperatur treibt, zumindest nicht laut Eisbockkern, sondern da bewegt sich im Eisbockkern immer erst die Temperatur nach oben und dann folgt das CO2. Gibt auch einen physikalischen Hintergrund, also einfach lesen, dann kann man das sehen. Das wird aber im Schulbuch nicht transportiert. Das heißt also, das Schulbuch gibt objektiv den Schülern falsche Daten an die Hand, behauptet etwas ganz anderes und das Schlimme, was ich daran finde, ist, es werden ja noch nicht mal Quellenangaben gemacht. Das heißt, ich kann ja in den meisten Sachen nur irgendwie detektivisch versucht herauszufinden, wo hat denn jetzt der Schulbuchautor das hergehabt, die ganze Geschichte, und wo hat er seine Daten hergenommen. Ne? Und ja, das häuft sich. Also und wie gesagt, diese Indoktrination beginnt nicht im Schulbuch und bei den Schülern, sondern die Indoktrination beginnt vorher. Also der Lehrer wird bereits indoktriniert, indem er sich zum Beispiel Fachzeitschriften kauft. Ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, auch aus dem Bereich Geschichte. Der sprach halt von einem, das war aber auch ein Geschichtsheft, was halt immer so als Unterrichtszusatzmaterial gegeben wird von den Verlagen. Und da sind auch also Sachen drin, wo man sagt, das stimmt nicht, das kann nicht wahr sein. Unglaublich. Ja, also die Indoktrination beginnt bei den Lehrern und die geben es dann weiter. Dann gibt es halt die Kollegen, die gewillt sind, sich in die Sache reinzuarbeiten. denen fällt das vielleicht auf. Also würde ich sagen, zu denen gehöre ich dann halt. Ne? Und dann gibt es halt die meisten, die dann sagen, ja, ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich traue dem, was im Schulbuch steht oder was jetzt in dem Zusatzmaterial drin steht. Und das transportiere ich dann so an die Schüler.
Wie kommen denn die Informationen in ein Schulbuch hinein?
Na, das würde ich denken, das ist vorauseilender Gehorsam. Die Verlage wissen ja ungefähr, was so eine Kultusministerin...
Das ist doch oft so, dass es Professoren machen, oder nicht? Oder Universitäten
Nein.
machen?
Nein, das machen Kollegen. Nee. Also genau wie ich
die Lehrer bin. Pädagogen?
Ja klar, zum Beispiel. Also du kannst ja auch als Diplom, Chemiker, Physiker, was auch immer, kannst du dich ja einem Schulbuchverlag andingen und dann halt Fachthemen so vereinfacht transformieren, dass sie ins Schulbuch kommen. Das machen Lehrer, das machen... was ist heute Master, also Master of Science, also Leute, die halt Diplom oder Master haben, die machen das genauso. Ne? Das heißt, die arbeiten für die Schulbuchverlage und schreiben entsprechend die Kapitel für die Schulbücher.
Also es gibt ja viele, viele wissenschaftliche Zusammenführungen in einem Verlag und der Verlag schreibt dann in seiner allerersten Seite schon, dann nimmt er eine Litanei von Professoren daran, also wirklich 20, 30 Professoren, die das durchgearbeitet haben, was da drin steht.
Ja, aber in Schulbüchern meistens nicht.
In Schulbüchern hat man den Standard nicht.
Nein, das sind dann meistens auch Lehrer, die dann da arbeiten. Also du siehst dann schon, das sind einige Lehrer dabei. Manchmal sind halt tauchen häufiger mal Doktortitel auf, vielleicht also dann doch schon eine etwas längere akademische Laufbahn gehabt, aber ungefähr in dem Bereich bewegt sich das. So und also die Autoren und der Verlag wissen ja, was ungefähr so eine Kultusministerkonferenz haben will. Also machen sie im Voraus allen Gehorsam, transportieren die das in ihrem Buch und hoffen dann darauf, dass das Schulbuch halt zugelassen wird als Unterrichtsmaterial von der Konferenz oder von dem jeweiligen Kultusministerium.
Also jetzt nochmal, um dann Faden zu finden. Die Politik bestimmt... was in einem Buch stehen ja, klar. kann. Bildung, die Politik und nicht die Lehrer, ja, die
Bildung
es schreiben.
Bildung ist Ländersache.
Also weil die Lehrer evaluieren sich nicht gegenseitig, um zu sagen, stimmt das denn? Kannst du mir als Biologe sagen, ich habe da das reingeschrieben, guck mal nach, stimmt das oder habe ich dann Fehler drin, mach das mal. Ja, ja, das klar. passiert nicht.
Nein, nein.
Die Politik sagt, gefällt uns nicht. Das heißt, dass die Politik die Indoktrination bestimmt.
Ja, natürlich. Also was heißt, in dem Moment, wo Politik Unterrichtsmaterialien bestimmen, weiß ich schon, dass es gefärbt ist. Und wenn etwas gefärbt ist, ist es nicht mehr das, was du Wahrheit nennst. Also ich würde ja mindestens erwarten, dass also von dem Standpunkt des Wissenschaftlers aus, dass er seine Wahrheit transportiert. Dass er das, was er rausgefunden hat, auch so ins Schulbuch schreibt. Aber das, was da drin steht, entspricht ja nicht der Wahrheit. Wie kann ich darauf kommen, dass in meinem Schulbuch drin steht, das war ja bei mir in einem Text, Masken schützen gegen Viren? Diese Aussage ist falsch.
Ja, grundlegend.
Selbst falsch, wenn ich die Studien nehme, die halt von zum Beispiel vom RKI herangezogen wurde. Da gibt es eine Studie mit syrischen Goldhamstern im Modell. Nur so als Hinweis. Das war
den hat man Maske aufgesetzt, den kleinen
Hamster? Nee, genau, zwei Kammern und die Kammern waren halt getrennt durch eine Wand. Und dann haben sie halt ein Loch in der Wand gehabt und entweder haben sie auf das Loch halt so ein Maskenvlies draufgepackt oder sie haben es frei stehen lassen. Dann haben sie gemessen halt, wie viele Goldhamster sind infiziert worden auf der einen Seite von den anderen Goldhamstern, die auf der anderen Seite infiziert waren. Das ist es, ne? So, dann haben sie rausgefunden, dass wenn sie kein Vlies dazwischen haben, dann sind glaube ich 66% infiziert worden. Auf der anderen Seite, und wenn sie ein Vlies dazwischen machen, sind, ich glaube, im besten Fall war das irgendwie 16% infiziert worden. 16%. Das heißt also, die haben die Wahrscheinlichkeit ungefähr auf ein Viertel runtergenommen. Ja, also so. Das heißt aber nicht, dass da keine Infektion stattfinden kann. Und wenn du weißt halt, dass so eine Maske halt nur, selbstverständlich kann sie die Virenlast reduzieren, aber es reicht nicht aus. Das ist wie eine kaputte Bremse am Auto.
Genau, bremst also, immer noch, aber der Bremsweg ist sehr lang.
Ja, genau. Also es reicht nicht, um den Unfall zu vermeiden.
Genau. Aber sie hat gebremst. Gebremst hat die Bremse.
Genau, ja. Damit würdest du niemals auf die Straße gelassen.
Nee, der TÜV würde sagen, hör mal zu, Junge.
Läuft nicht, ne? Also ja, klar, ihre Bremse funktioniert, aber sie brauchen trotzdem Kilometer, bis ihr Wagen steht. Das bringt nicht viel. Genau. Und genauso bei der Maske. Das heißt, also wenn du weißt, dass du mit einem Nieser, mit einem Huster ein paar Millionen Aerosolpartikel da oder Tröpfchen da aushustest und du brauchst aber vielleicht nur 5000 Viren, damit du sicher infiziert werden kannst und die Maske reduziert diese paar Millionen auf ein Viertel, das reicht nicht. Da muss ich auch nicht mal groß rechnen können. Ne? Also, und das sehen wir ja auch. Also ich weiß es jetzt von Leuten, die halt auch im Gesundheitswesen unterwegs sind, die haben ständig die Maske auf und infizieren sich trotzdem und erzählen mir das auch. Reihenweise, nicht nur einer, sondern halt ganz viele. Also das ist halt dann schon, wo man merkt, okay, die Maske funktioniert nicht. Und kann sie auch nicht, weil wenn die dann feucht ist, dann strömt die Luft an der Seite raus. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Also ich habe ja, gelernt, mit 16 Jahren habe ich eine Malerlehre begonnen und bin, ich glaube, in 3-4 Jahren gelernt, bin ich in eine Spritzlackiererei gekommen. Wir haben so Landwirtschaftsgeräte, haben die dann Hammerschlachtlack, Schrumpferlack und so weiter. Und ich war in der Kammer und habe das Ganze gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal eine richtige Maske aufgesetzt bekommen, richtig mit so einem Filter gedreht.
Genau.
Und ich hatte, damals war das, glaube ich, alle 3 Stunden wurde der Filter neu gemacht und so. Und ich musste erst mal lernen, die Maske so aufzusetzen, dass sie wirklich dicht war. Weil wenn du den ganzen Tag mit diesen Chemikalien arbeitest, dann merkst du am Ende des Tages schon, man hat da so ein leichtes High-Gefühl. Dann merkt man, die hat nicht gewirkt. So man, von den Zusätzen, die da drin sind. Also, jetzt so, und er hat mich viel mit Masken auseinandergesetzt, weil es gab auch andere Masken, gab sichere Masken, gab richtig gute Masken, die waren aber teuer und so weiter. Und jetzt kommt der Gesundheitsminister daher und erzählt mir eine FFP2-Maske, das ist eine Staubschutzmaske. FFP2, genau. Gibt es mehrere Staubschütze, das ist feinerer Staub und so weiter. Wenn ich ein Haus Sand strahle, was ich auch gemacht habe, dann habe ich eine FFP2-Maske auf. Oft ist es dann so. Und die habe ich aber höchstens 2 Stunden auf. Dann eine Pause machen. Und dann hast du eine neue Maske auf, weil die ist weg, die ist dreckig. Trotzdem hast du am Abend alles schwarz hier um die Nase herum.
Ja, klar.
Alles ist dunkel, weil du den Staub trotzdem eingeatmet hast. Du kannst eine FFP2-Maske nicht so dicht machen, selbst wenn man sie korrekt macht, wenn du dich bewegst und mit dem Bart geht zum Beispiel überhaupt nicht, dann hat man gar keinen Schutz davor. Du kannst eine Maske, die aus Stoff und Plastik besteht, jetzt so wie FFP2 oder Chirurgenmaske, die kannst du gar nicht dicht machen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Sie ist nie dicht.
Also ich habe das ja provokativ mal so gemacht, ich bin einfach mit einer ABC-Maske losgelaufen. Ich hatte die aus dem gleichen Grund, also wir haben das ja hier auch, hier sind ja überall solche Schallschutzelemente, also Schalldämmungselemente drin. Und ich habe dann halt bei mir an der Decke halt auch Noppenschaum angeklebt und ich habe nicht aufgepasst, ich habe den Noppenschaum ohne Klebefläche gekauft. Also was musste ich machen? Ich habe mir dann halt so ein... Ja, jetzt darf ich die Firma nicht nennen, dann nennen wir sie doch Patex, Uhu, was auch immer halt. Also diese Alleskleber geholt, also diese Adhäsionskleber, die du auf beide Seiten aufstreichst und dann klebt das. Ja, das Zeug dampft ganz schön Lösungsmittel aus.
Und ja.
Da konntest du nicht arbeiten. Also wir haben einen Ventilator laufen lassen, Fenster auf, es hilft nicht. Genau das, was du gesagt hast, nach 5 Minuten denkst du, du hast 2 Flaschen Wein gelernt. Das
ja, genau, genau.
Also... Mein Vater hat mir dann irgendwoher diese Feuerwehrgasmasken angeschleppt, also mit einem großen Fenster, da konntest du schon ganz, ganz gut gucken. Ne? Und dann hast du halt alte Bundeswehrkartuschen, die abgelaufen waren, aber noch verblombt. Wunderbar. Und dann setzt du die auf und nach 2 Stunden merkst du, oh, das riecht jetzt wieder nach Aceton, jetzt muss ich eine neue Kartusche nehmen. Ne? Und
ja.
Damit konntest du gut arbeiten. Aber ja, entsprechend geschwitzt hast du auch. Ne?
Ja, und wie?
Da waren solche Taschen drin.
Also es ist wirklich aufwendig. Genau. Es ist sehr aufwendig. Und die Leute, die in Virenlaboren arbeiten, die haben ein Ganzkörperkondom, wie ich das immer nenne. Also ein Schutzanzug von oben bis unten mit Stiefel, alles dabei und da kommt wirklich nichts zurück.
Genau. Aber läufst du mit so einer Maske rum? In Berlin haben wir es gesehen, da wirst du vom Polizisten angehalten
ja,
und der
ja.
sagt,
ja,
diese Maske ist nicht zulässig. Aber richtig. Es ist die einzige Maske, die wirkt. Also wenn es jetzt wirklich eine tödliche Krankheit wäre, warum lassen Sie eine ABC-Maske nicht zu?
Die ja naja,
auch biologische Keime.
Die Polizei ist ja auch indoktriniert von der Politik und hat Auflagen, das und das muss gemacht werden. Es ist eine FFP2. Die fragen nicht nach.
Genau.
Die gucken ja nicht nach der Wahrheit, nach der Wissenschaftlichkeit, sondern die gucken nur danach, was die Politik ihnen gesagt hat und die Politik hat das und das
genau.
gesagt.
Genau. Da sind wir beim Thema Verantwortungsdiffusion. Das heißt also, du nimmst nicht mehr Selbstverantwortung wahr, sondern du sagst, mir wurde gesagt, ich habe den Befehl gekriegt. Ich habe den Befehl gekriegt, an der DDR-Grenze zu schießen. Dann bin ich nicht verantwortlich, sondern
Milgram-Experiment. Wir sind jetzt mitten im Milgram-Experiment.
Genau, das ist das Milgram-Experiment. Und es ist doch bestürzend, ich glaube, es waren 30% beim Milgram-Experiment, die wirklich gewillt waren,
Nein zu sagen. Zu stoppen.
Nee, nicht zu stoppen, sondern 30% sind halt bis zur höchsten Voltzahl gegangen. Wir müssen es nochmal erklären. Das heißt, also Milgram-Experiment ist also ein Proband, der vorgibt, Proband zu sein und ein Versuchsleiter, der eigentliche Proband ist. Und es geht darum, halt irgendwelche Sachen auswendig zu lernen. Und wenn man es nicht kann, dann kriegt man Stromschlag. So. Und der gespielte Proband tut dann so, als ob er es nicht auswendig kann und wird dann halt von einem anderen mit Stromschlägen malträtiert. Und die spielt er auch relativ gut, ne, und zeigt Schmerz. Und derjenige, der halt den Versuchsleiter macht, dem wurde gesagt, ja, machen Sie den Versuch weiter. Und der macht, viele von denen machen das weiter bis halt zum bitteren Ende, bis 400, 500 Volt. Und malträtieren den dann, weil sie halt Verantwortung abgegeben haben. Ist ja nicht meine Verantwortung. Ich quäle den da vorne zwar, aber das ist nicht meine Verantwortung. Ne? Mhm. Und das ist halt ja, wozu macht man so ein Milgram-Experiment? Um herauszufinden, wie halt die menschliche Psyche funktioniert. Und so läuft es doch auch in den Schulen. Das heißt, selbst wenn Lehrer herausgefunden haben, dass das falsch ist, was sie machen, wenn viele von denen das trotzdem so wie im Schulbuch ist, unterrichten, weil sie sagen, bloß keine Schwierigkeiten kriegen. Ich möchte keine Schwierigkeiten haben. Also es ist viel einfacher, den größten Müll zu erzählen, Hauptsache steht im Schulbuch drin, als wenn ich irgendwelchen anderen Sachen mitbringe. So ist es mir auch passiert. Das heißt also, ich unterrichte den Klimawandel objektiv und lasse die Schüler an die Originaldaten rangehen. Die Originaldaten sagen das Gegenteil von dem, was im Schulbuch drin steht. Und dann bekomme ich von einem Physikkollegen zu hören, ich komme mit dem Beutelsbacher Konsens, komme ich in Konflikt. Bitte was? Ich indoktriniere Schüler, indem ich ihnen den Originaldaten zeige, ja, ich verunsichere sie. Das ist meine Aufgabe als Lehrer, sie zu verunsichern.
Freies Denken.
Ja, also ich habe darzustellen, es gibt einen Konflikt in der Wissenschaft. Es ist eben nicht eindeutig. Es gibt einen Streit um dieses Thema und dieser Streit muss dargestellt werden. Es geht ja gar nicht darum zu behaupten, es gibt den Klimawandel nicht oder es gibt ihn. Das sollen die Schüler für sich selber klar machen. Aber ich muss als Lehrer denen wenigstens die Möglichkeit geben, aus den vielen Fakten herauszulesen, was könnte denn nun wahr sein, ne? Also das Ergebnis heißt nicht, die Schüler wissen am Ende, dass der Klimawandel menschgemacht ist, sondern die Schüler beschäftigen sich mit dem Klimawandel und kommen selbstständig zu einem Schluss, der ihre persönliche Entscheidung ist und nicht meine Entscheidung. Und wenn ich dann gefragt werde als Lehrer, ja, was denken Sie denn dazu? Ich versuche es immer so zu formulieren, dass die Schüler halt ihren eigenen Raum haben, in dem sie selber denken können. Also am besten sage ich gar nichts dazu. Ja.
Das ist ja genau das, was man nach dem Zweiten Weltkrieg in der Massenpsychologie herausgefunden hat, dass man nicht seine Verantwortung an einen anderen abgibt, der sagt, mach mal, ich habe die Verantwortung, gib ihm mal Stromschläge oder sag ihm, das Ergebnis ist so, der Klimawandel ist dies und das ist jenes und so weiter. Ja, deswegen hat Milgram das gemacht. Milgram wollte herausfinden, ob es so etwas wie einen deutschen speziellen Gehorsam gibt. Weil das war ein Gehorsamsexperiment.
Das funktioniert weltweit.
Das funktioniert weltweit. Das war das Erschreckende an dem, war, dass es nicht mit Deutschland zu tun hat, sondern mit den Menschen an sich, mit denen auf der ganzen Welt.
Ja, du könntest sagen, das sind unsere steinzeitlichen Instinkte. Das heißt, in der Steinzeit gelernt, wie wir uns in der Gruppe bewegen müssen, damit wir alle zusammen überleben. Wenn ich mich in der Steinzeit aus einer Gruppe herausgenommen hätte, wäre das ein Todesurteil gewesen. Oder die Gruppe hätte mich abgesondert, wäre auch ein Todesurteil gewesen. Mhm. Wer ist denn so ein Freizeit-Rembo und kann sich da alleine durch den Dschungel schlagen? Also du musst in der Gruppe unterwegs sein, als Mensch. Ne? Also wenn du der Natur ausgesetzt bist, ohne Schutz. Und dann spielt das Ash-Experiment damit auch mit rein. Und der Trick ist ja jetzt, wenn ich jetzt sage, 97% aller Wissenschaftler sind sich einig, dass. Das haben wir jetzt ja sogar nicht nur bei dem Klimawandel gesehen, bei dem John Cook, was ich erzählt habe, sondern jetzt inzwischen auch bei Corona sehen wir es auch. Es wird so transportiert, als ob die Mehrheit der Experten sich einig sind, dass irgendetwas gemacht werden muss oder dass irgendetwas so ist. Dann habe ich als Zuschauer den Eindruck, ach ja, okay, das ist die Mehrheit. Naja, die Mehrheit kann sich ja nicht täuschen. Mhm. Also passe ich mich mit meiner Meinung der Mehrheitsmeinung an. Und genau das ist dieses Solomon-Esch-Experiment. Das heißt, ich passe mich immer der Mehrheitsmeinung an. Oder auch wieder diese ominösen 30%, die sich dann halt beeinflussen lassen. Mhm. Ne? Und das ist auch ganz schön schwierig. Also ich übe mich jetzt gerade darin, halt zu sehen, okay, ich weiß, es ist faktisch anders. Da ist eine große Masse an Leuten, die stehen gegen mich. Und ich sage trotzdem, es ist anders. Und das ist halt, das ist schwierig, weil die meisten werden dann sagen, okay, ja, interessiert mich nicht, ich halte mich zurück mit der Meinung und sage dann gar nichts, ich will ja nicht auffallen. Ne? Das ist ja das meiste, was man so...
Was glaubst du, warum die Menschen das machen? Warum sagen sie, nö, will ich nichts von wissen, nö, ist nicht so? Das bringt uns ja in eine riesige Katastrophe heute.
Das ist aber unser Instinkt.
Also das ist ein alter Instinkt, den wir haben, der uns früher das Überleben garantiert hat, aber heute führt er zur Ausrottung oder zum Artensterben.
Naja, es gab ja noch andere Sachen. Also wenn jetzt zum Beispiel, also ich würde mir ja wünschen, dass dieser Gruppenausschuss noch funktionieren würde. Also sie haben Krieg angezettelt, ne? In der Ukraine, ne? Und sie werden jetzt von der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie kriegen bei mir keine Brötchen mehr. Sie können bei mir nichts mehr kaufen, was sie zum täglichen Bedarf bekommen. Möchte ich doch mal sehen, was passiert, wenn dann jetzt so eine Annalena Baerbock da hingeht in den Bäckerladen und auf einmal keine Brötchen mehr bekommt, ne? Aber das funktioniert eben nicht. Das heißt, dann geht sie zum nächsten Bäckerladen oder lässt sich die Brötchen holen oder wie auch immer. Ne? Mhm. Also das sind Mechanismen, die nicht mehr funktionieren. Aber dieses Ash-Experiment funktioniert natürlich immer noch. Klar, du kannst es missbräuchlich anwenden. Ne? Und dann wird dann immer gesagt, wir verteidigen da unsere Werte oder was auch immer.
Es gibt die Masse, oder wenn ich mir die Mainstream-Medien angucke, die einfach, oder Schweden will in die NATO, weil sie Angst haben, der Russe könnte auch das Land okkupieren. Und jetzt wird Putin so dargestellt, als würde er halb Europa okkupieren wollen, nur weil er da ein Problem mit Ukraine hat. Für mich ist das total widersinnig, weil das ist ja unlogisch. Also es ist überhaupt nicht logisch.
Na, es wird dann logisch, wenn du keine Alternative bekommst. Also Propaganda funktioniert ja so, dass du möglichst ausschließen musst, dass es eine gegenteilige Meinung gibt, die transportiert wird. Das ist also insofern genauso musst du halt die Abschaltung der russischen Sender wie RT Deutsch oder Sputnik oder SNA hieß es am Ende, ne? Darunter musst du das betrachten. Das heißt also, es wird versucht, schon kriegsvorbereitend diese Sender vom Netz zu bekommen, damit bloß keiner eine alternative Sichtweise hört. Das ist der Trick dahinter. Und wenn die Leute halt nur eine Sicht bekommen, ja, dann und die meisten davon haben keine Gelegenheit, sich in das Thema einzuarbeiten, dann glauben die das. Und selbst wenn solche blödsinnigen Sachen kommen, wie dass die Russen ihre eigene Pipeline selber beschießen oder dass die Russen ihr eigenes Atomkraftwerk beschießen, was sie unter Kontrolle haben, was wir zuletzt hatten. So Saporoschje haben wir ja jetzt auch in der Sendung Geschichten aus Wikihausen gehabt. Ne?
Wir leben heute in einer Zeit mit Informationen, so viel Informationen hat es noch nie gegeben. Die Informationen sind offen. Wenn man sie sucht, sie sind offen, sie sind nicht verschlossen, man kriegt eigentlich fast alles heraus. Warum machen die Menschen das nicht? Also es gibt einige, jetzt wir so, ne, und so und andere auch, die das machen, aber wir erreichen ja die Mehrheit gar nicht mit dem. Wir erreichen ja immer nur...
Das ist ja der Trick.
Wir werden quasi rausgehalten, ne?
Nein, also wir werden, es wird ein Störfeuer, ein Störsender installiert, der dafür sorgt, dass die Leute uns nicht finden. Also zu einem bestimmten Thema, was gerade aktuell ist, publizieren ja erstmal die üblichen Verdächtigen, also Taz, Faz, Spiegel, Stern, was auch immer. Ja. Und die erscheinen dann halt auf den üblichen verdächtigen Google-Suchmaschinen immer als allererstes. Und ganz unten auf Seite 20 oder 30 kommen wir dann vielleicht mal vor, wenn wir Glück haben. Das heißt, die Leute sehen und finden halt uns nicht, weil sie halt diesen Informations-Overkill haben. Und das sind meistens alles Zeitkiller. Das heißt also, das sind Seiten, die nicht wirklich informieren über die Sache, über die du dich informieren möchtest. Wie zum Beispiel auch die Wikipedia. Ne? Da können wir ja mal Werbung machen. Also Geschichten aus Wikihausen. Einfach mal einschalten. wikihausen.de mit Dirk Pohlmann zusammen. Ne? Genau. Und wir haben das gleiche Problem wie Apolut auch. Das heißt, wir werden immer weiter nach hinten gedrängt, weil selbst das Thema Wikipedia war ja am Anfang, als ich mit der Doku angefangen habe, da war ich, glaube ich, allein auf YouTube. Also wir waren immer auf Platz 1. Wenn du das Stichwort Wikipedia eingegeben hast, Platz 1 war meine Doku und noch ein paar andere Sachen, die auf die Doku verwiesen haben. Ne? Und plötzlich ist es weg. Plötzlich bist du unter ferner Liefen. Natürlich auch, weil Apolut abgeschaltet wurde, beziehungsweise KenFM, der Vorläufer, wurde abgeschaltet. Das heißt, der YouTube-Kanal ist weg und meine Sendung, die damals irgendwas um, weiß ich nicht, 650.000 Aufrufe hatte, ist jetzt auf einmal weg und dann bleiben nur noch die anderen Sendungen über von Funknetzwerk und sowas. Und was die über Wikipedia berichten, ist Zeitverschwendung. Also da stehst du davor und denkst, was soll das? Also das ist Desinformation. Und die kriegen dafür auch noch Geld. Ne? Also... Unglaublich. Mhm. Ja. Und die Lehrer, wir sind wieder bei Schule, die gucken sich das an, weil wenn du als Lehrer nicht informiert bist, dann guckst du dir halt nur Tagesschau an und siehst nicht Uli Gellermann, die Macht um 8, sondern du siehst halt nur die Tagesschau und glaubst das, was da drin transportiert wird. Der Kollege, über den ich gerade gesprochen hatte, der mir auch gesagt hat, also dass dieses Unterrichtsmaterial entsprechend gefärbt schon geliefert wird, der sagte, naja, es gibt bei ihm Kollegen an der Schule, die transportieren, also die haben die Tagesschau, also den Schülern gezeigt. Und da müssen die Schüler halt wiedergeben, was in der Tagesschau läuft. Und du schlägst die Hände beim Kopf zusammen. Kann doch nicht sein. Ne? Also wie kann man so oberflächlich auf den Stoff eingehen? Ne?
Also das ist hochgefährlich, absolut hochgefährlich. Wie konnte, also es gab früher anderen Journalismus, es gab früher auch viel mehr differenziertere Informationen. Auch Politiker waren anders. Nicht, waren es schon immer so ein bisschen, aber es war alles echt anders. Ich komme aus der Generation nie wieder Krieg.
Ja,
das wurde mir eingehämmert ohne Ende. Und es war auch vernünftig, dass das eingehämmert wurde.
Sagt immer meine Mutter noch gerade. Also ich war gerade bei ihr und sie sagte, hoffentlich kriegen wir keinen Krieg mehr. Hoffentlich
ja, und ich finde es total erschreckend. Aber
sie kriegt Gott sei Dank nicht alles mit. Das heißt, also ich erzähle dir dann auch nicht alles. Also dass wir kurz vor dem Atomkrieg stehen, um Gottes Willen, werde ich ihr nicht erzählen.
Wir bekommen das Gleiche, es gab ja dieses Buch, Die Schlafwandler. Mir kommt das so vor, als wenn das jetzt genau das Gleiche passiert nochmal.
Wir haben so viele Parallelen, na klar. Also das ist, also wenn du den...
Man muss doch die Information, also wie kann es sein, dass, oder wie kann es dazu kommen, dass Medien und Politiker und Oligarchen daran arbeiten, das wieder so zu hinterlassen, die Welt wie nach dem Zweiten Weltkrieg?
Nee, die werden sie nicht so hinterlassen.
Das wird noch schlimmer, ne?
Die werden die Welt als
unbewohnbar.
Also als unbewohnbaren Felsbrocken hinterlassen, na klar. Also, wenn du dir anschaust, diesen Ukraine-Konflikt, du hast auf der einen Seite die Russen, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Die haben, also die rote Linie, die sie mal gesetzt haben, ist ja bei Weitem überschritten. Also nicht NATO-Ausdehnung in Richtung nach Osten, ist ja alles über den Haufen geworfen. Und dann in der Ukraine geht es auch immer weiter vorwärts. Es gibt schon Pläne, wie man Russland spaltet und also noch in kleinere Einheiten spaltet, damit die halt nicht mehr relevant sind auf der Weltbühne, damit Amerika der einzige Hegemon bleibt. Ne? Also darum geht's. So, und das heißt, die Russen können diesen Konflikt nicht aufhören. Sie müssen das gewinnen. Das heißt, sie werden jetzt alles da reinschmeißen, was geht. Und die werden auch nicht nur eine Teilmobilisierung machen. Ich befürchte, die machen eine Komplettmobilisierung. So, mit allem, was dann dahinter hängt. Und wenn du jetzt weißt, dass in der Ukraine, dass da Ländereien schon längst von BlackRock und von Monsanto aufgekauft wurden und die auch inzwischen auf russisch besetztem Gebiet liegen, die haben ein Interesse daran, dass das nicht mehr russisch besetzt ist, weil in dem Moment, wo Russland diese Gebiete besetzt hat, ist ihre Investition weg. Mhm. Und die gleiche Konstellation hatten wir im Zweiten Weltkrieg. Also als Russland angefangen hat, die Ostfront aufzurollen und immer weiter in Richtung Deutschland vorrückte, ist denen im Westen klar geworden, ups, unsere ganzen Investitionen, die wir jetzt über IG Farben und alles Mögliche in Deutschland hatten, die sind in Gefahr. Wenn jetzt die Russen das aufrollen, dann sind unsere Investitionen weg. Also greifen wir im Westen an. Dann gab es auf einmal den D-Day. Vorher haben sie nicht angegriffen. Ne? Haben Deutschland bis Ultimo halt mit Flugzeugadditiva beliefert, sodass überhaupt die Flotte überhaupt in die Luft kam. Ohne die Additiva wäre die ganze Luftwaffe nicht in die Luft gekommen. So, aber erst alles beliefern und dann plötzlich fällt ihnen auf, oh, jetzt wird's haarig, jetzt fangen wir mal im Westen an und machen halt auch die Front auf. So. Mhm. Wir haben exakt dieselbe Konstellation jetzt auch. Das heißt, wir im Westen werden die Ukraine beliefern, koste es, was es wolle. Damit diese Investitionen, die sie bereits in die Ukraine getätigt haben, nämlich also quasi den Landaufkauf in der Ukraine, damit das gesichert ist. Das heißt also, ich befürchte, also es geht ja das Gerücht um, dass da irgendwie auch NATO-Einheiten schon unterwegs sind, also reguläre NATO-Einheiten, jetzt auch bei diesem Angriff da in Charkiw oder Charkow, wie das heißt da, ne? Ja, also wenn das stimmt, ist das nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Selbstverständlich werden die regulären NATO-Einheiten einsetzen. Und was kommt dann als nächstes? Also wir sind so dicht an einem Atomkrieg dran. Das ist, und die Leute schlafwandeln hier durch die Gegend und merken es nicht.
Ja.
Naja, und du hast auch eine ähnliche Konstellation. Das heißt, die Leute in der Ukraine, du siehst, die Politik wird von Faschisten, wird von, ich weigere mich, das Wort Neonazi zu benutzen. Es sind ja Nazis.
Es sind ja keine Neonazis.
Das sind Leute, die in der Tradition auf das zurückgehen, was wir im Dritten Reich hatten. Ja. So, und das ist auch keine Verharmlosung des Dritten Reiches. Nein, es sind ja exakt dieselben Typen, die sich auf einen Stefan Bandera berufen und so weiter. Ne? So, und diese Typen bestimmen zu einem Großteil die Politik von der Ukraine mit. Und die beliefern wir mit Waffen. Haben wir nichts gelernt aus der Geschichte. Also das ist genau der Punkt. Ne?
Wie kann ich bin da sprachlos, dass die deutsche Regierung Waffen an Faschisten liefert. Also an ein faschistisches Regime. Ne?
Ja, ich habe gerade heute Morgen noch die Sendung von das dritte Jahrtausend gesehen mit Dirk Pohlmann und dem Fleischer und dem
Robert Fleischer
und Bröckers.
Matthias Bröckers.
Genau, und da ging es halt darum, also ich glaube, da wurde auch gesagt, also Hakenkreuz hier geht gar nicht, aber in der Ukraine geht's. Hier kann man überhaupt keine schwarze Sonne zeigen, aber in der Ukraine geht's. Ja, stimmt doch auch nicht. Wenn da eine Demonstration ist und die halten so ein Azov-Zeichen hoch, bei uns hier in Deutschland.
Sagt keiner was.
Mit schwarzer Sonne und mit dieser
SS. Sagen die Links auch nicht und die Grünen auch nicht.
Genau, da wird nichts, gerade die Polizei steht davor und räumt das nicht ab.
Ja.
Aber das sind keine Nazis. Das ist, was ist das für ein Symbol? Keine Ahnung. Ne? Also da erkennen sie es nicht. Ne? Und aber dann.
Was sagt dir sowas? Also wenn der Staat so etwas überhaupt nicht reglementiert, aber wenn die Deutschen das machen, dann wird das reglementiert als rechtsradikale Neonazis und Faschismus und so weiter. Aber wenn man dann real auf einmal so auf so etwas stößt, dann machen die Augen zu, füttern die noch und
ja.
Was ist da der Grund? Also der Grund ist natürlich Wirtschaft und so weiter und Finanzen und so. Ne? Aber für mich ist das zum Beispiel ein Unding, dass die Linken da nicht aufwachen und eine Demo machen.
Ja,
gegen Faschismus. Das ist
mein Standpunkt. Die Linken sind ja zum größten Teil gar nicht mehr links. Also abgesehen davon, jetzt, wenn ja viele Zuschauer sagen, es gibt überhaupt kein Links und Rechts mehr, stimme ich ja voll zu. Also, also das alte französische Parlament ja eigentlich schon lange raus ist.
Ja.
Also dass diese Links-Rechts-Zuschreibungen schon gar nicht mehr passend sind. Aber wenn man jetzt links als Antikrieg und Umschichtung von Finanzen von oben nach unten betrachtet und solche Sachen. Dann müssten sie ja bei der Antikriegsgeschichte müssten sie ja sofort aufschreien. Aber das tun sie nicht. Ja, weil wie ich es gesagt habe, bei den Linken sind ganz viele Antideutsche unterwegs. Wir hatten doch jetzt diesen Fall in der Wikipedia, nochmal wikihausen.de, mhm. Sendung 10 mhm. war das, glaube ich, wo wir aufgedeckt haben, ja. wer denn dieser Felix in der Wikipedia ist. Jemand, der in der Linkspartei ist und seine eigenen Parteigenossen, je nach politischer Linie von den Parteigenossen, rauf- oder runterschreibt. Also, glaube ich, 51 Leute waren das ungefähr, die er da bearbeitet hat entsprechend. Es passiert ja nichts innerhalb der Linken. Das Gegenteil passiert. Also wir hatten damals auch Kontakt zu Leuten in der Linken und es war eigentlich schon so, dass wir dachten, okay, die schließen den jetzt aus. Nein, haben sie nicht getan. Naja, im Osten sind die Antideutschen total aktiv bei den Linken, das wissen wir. Also das, was wir als Transatlantifa bezeichnen. Im Westen gibt es solche Sachen wie Bund Westdeutscher Kommunisten und sowas. Die sind da also quasi für den Klassenkampf zwischendurch, arbeiten die auch dann mit den Antideutschen im Osten zusammen. Und ja, und dann werden halt diese Leute verdrängt. Also die halt aufdecken, dass da jemand Mist baut in der Partei. Der bleibt drin und die anderen Leute, so jemand wie Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, die fliegen dann raus. Vergiss die Parteien, kannst du knicken. Der ganze Parteienstaat ist
okkupiert.
Das System ist so korrumpiert, es ist, also wenn man das mit Krebs bezeichnen würde, der Krebs ist so weit fortgeschritten, es gibt keine Heilung mehr. Das Ding ist durch. Dieser Staat ist nicht mehr zu retten. Das ist kein Rechtsstaat mehr. Und das, was wir jetzt als Indoktrination haben in Schule, ist nur eine Facette von vielen, die wir sehen. Aber wenn wir sehen, dass es halt so massiv wird, dass halt so viele Themen halt verdreht werden, bis hin zu Impfen ist toll. Also genau, die Impfung, die Corona-Impfung, werden als super toll dargestellt in dem Schulbuch. Das muss man dem Schulbuch zugutehalten, das ist bestimmt mindestens ein Jahr alt. Die haben noch nicht die neuesten Ergebnisse, aber das, jetzt sehen wir, was los ist. Übersterblichkeit von mindestens 10%, 20%. Ich glaube, in Zürich ist jetzt die Neugeburtenrate ist um 37% runtergefallen. Das heißt, die haben 37% weniger Neugeburten in Zürich, Lebendgeburten, als sie noch vor einem Jahr hatten. Tja, wo es hingeht, ist klar.
Ja, aber diese Berichte werden ja immer so geschrieben, als wenn sie als wenn sie nicht mit der Spritze zu tun hätten. Als wenn sie gar nichts mit dieser Impfkampagne zu tun hätten.
Ja, also, sonst wissen sie über alles Bescheid. Sonst
wissen
sie sofort, dass so ein Gaslicht immer auf Putin zurückzuführen ist. Aber dann, wenn die Sachen schon quasi dich anschreien, der Elefant steht im Raum. Nö, das hat natürlich mit gar nichts zu tun, nicht? Und dass diese Todesraten synchron, korrelierend mit der Impfkampagne auftreten.
Sehen wir keine Zusammenhänge.
Nee, natürlich nicht. Korrelation bedeutet ja auch keine Kausalität, nicht? Das ist ja noch so ein wissenschaftlicher Zusammenhang.
Ja, ja.
Also dann plötzlich tauchen diese Sachen auf. Aber wenn du die Kausalität nachweisen kannst, nein, bedeutet immer noch keine Kausalität. Dann gibt's nichts. Gibt nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter. Ja, das ist, wir laufen sehenden Auges, ich weiß auch gar nicht mehr. Also ich habe mich jetzt auf den Winter vorbereitet, also wenn es bei anderen kalt wird, dann wird es bei uns immer noch warm sein, okay, ja. Aber ich weiß nicht, ob das noch was nützt, also wenn hier die Bomben fallen, ist vorbei. Dann kannst du dann noch sagen, okay, ich lebe 10 Tage länger als die anderen, wenn ich Glück habe, ja. Das war's aber auch schon. Aber das Glück hast du auch nur, wenn ich da zufälligerweise keine geheime Militärbasis bei dir in der Gegend war, dann lebst du auch nicht lange.
Also ich will mal hoffen, dass das nicht passiert.
Ja, aber wohin willst du denn flüchten? Also du kannst doch nicht mehr, also wo, nach Spanien der äußerste Zipfel oder sowas in der Richtung? Weiß ich nicht, ob das was bringt. ganz Europa ist davon betroffen. Also du müsstest gucken, wo sind irgendwelche Militärbasen, wo halte ich mich am besten von diesen Militärbasen fern, dass mich die Wasserstoffbombe nicht trifft, die da auf jeden Fall drauf fliegt. Also wir haben ja auch in der Friedensbewegung Leute, die vorher in der NVA waren und die haben mir dann ganz klar gesagt, na ja, also du kannst nicht einfach so eine Atombombe schmeißen. Also das war jemand, der halt also die Ziele bestimmt hat für die Atombomben und sagte, na klar, ich muss begründen können, warum ich diese Atombombe da brauche. Und dann ist zum Beispiel halt so eine wichtige Militärbasis ein Grund. Ne? Das, also für mich als Zivilist heißt das, halte ich von Militärbasen fern. Ja? Wenn es hier zum Schlagabtausch kommt, dann sind das die ersten Ziele, die halt angesteuert werden von solchen Bomben.
Naja, und Büchel. Büchel, ja. Bin ich mir ganz, also da sind die Deutschen.
Rammstein, Büchel, genau,
solche Sachen. Da sind die Atombomben der NATO-Streitkräfte in Deutschland stationiert. Ja, ne? Genau. Und das wird sicherlich ein Ziel sein.
Ja. Das wird ein kalter Winter, vielleicht sogar ein nuklearer Winter, wer weiß.
Also ich will mal hoffen, dass das nicht passiert.
Ich bin mir nicht mehr so sicher, weißt du. Also das inzwischen, ich glaube, das geht alles auf dieses Ziel zu, wie ich eben vorhin schon gesagt habe. Beide Seiten können nicht zurückstecken.
Also die Beide Russen, Seiten können eigentlich nicht verlieren, ne?
Naja, also wenn die Russen zurückstecken, ist es klar, dass Russland aufgeteilt wird, aufgesplittet wird, auf lange Sicht gesehen. Das heißt, also die werden dann halt, dann ist das halt vorbei mit dem Widerstand gegen diese westlich-imperiale Politik. Das ist klar. Das heißt, sie müssen halt diesen Standpunkt halten. Wenn sie es nicht können, aus welchem Grund auch immer, ist es vorbei mit Russland. Die im Westen wollen ihre Investitionen gesichert haben. Siehe BlackRock und Monsanto und alle anderen Leute, die sich da jetzt quasi die Ukraine unter sich aufteilen. Ja, und wer sind die Doofen? Die Ukrainer. Ja, die sterben wie die Fliegen da weg.
Ja.
In einer sinnlosen Offensive nach der anderen und die Zivilbevölkerung natürlich auch, die hungert und ja, mal gucken, wie die durch den Winter kommen. Wahrscheinlich gar nicht so gut. Ne? Also das, vor allem, wenn du da im Frontverlauf lebst, kennst du das ja, das ist übelst. Kriegst nichts zu futtern, kriegst keine Brennstoffe, gar nichts.
Mhm.
Ja. Und wenn dann so jemand wie Andrea Drescher zum Beispiel Mittel sammelt, also Hilfslieferungen macht an die Ukraine, dann wird dann der Verein drangsaliert, weil sie die falsche Seite beliefert von der Ukraine, weil sie dann halt in den Donbass liefert. Die liefert halt nicht in die westliche Ukraine, sondern in den Donbass. Das ist natürlich falsch. Den darf man nicht liefern, aber nur den Westen darf man liefern. Ich könnte hier im hohen Bogen kotzen. Kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Das ist echt...
Tja, aber so ist das geworden, ne? Die westliche Imperialmacht, die ist halt durch nichts aufzuhalten, durch gar nichts, durch einen Krieg. Also wenn es einen Krieg gibt, Westen gegen Osten, also Russland gegen NATO, das wäre ja der Krieg, dann gibt es keinen Planeten mehr.
Ja, weil doch, die Natur wird sich erholen. Also das ist...
Ja gut, aber ich sag mal so,
die sind sehr,
also, gibt es wirklich nur noch wenig Menschen? Ich sag's mal so.
Ich glaube, wir haben das Potenzial, uns selber auszulöschen. Also es gibt genügend Organismen, die sich dann wieder regenerieren können. Und wir sind jetzt ja gerade, also unser Planet hat quasi Halbzeit. Ne? Die Sonne ist ungefähr so in ihren besten Jahren, so im Mittel. Ne? So, und wenn jetzt halt der Mensch ausgelöscht würde, ich denke mal, das ist kein Problem. Da würde halt noch irgendwas anderes dran kommen. Vielleicht wieder auch irgendwelche, am besten überleben ja diese kleinen Nager. Ne? Dann irgendwie so kleine Säugetiere, die dann wahrscheinlich werden die sich dann wieder vermehren und dann wieder irgendwelche Arten hervorbringen. Ja. So wie wir es jetzt kennen. Tja, Evolution mal anders, ne?
Eine letzte Frage. Also ich nenne das ja das menschliche Pathogen, das uns in diese Richtung führt. ist die Dummheit der Menschen grenzenlos? So wie Einstein das ja sagte, das Universum ist grenzenlos, aber die Dummheit der Menschen, da bin ich mir nicht... Oder das Universum, da bin ich mir nicht sicher, wie er das gesagt hat.
Es gibt zwei Dinge, die grenzenlos sind. Die menschliche Dummheit und das Universum. Und beim Universum bin ich mir nicht ganz so sicher.
Ja, genau. So, das gesagt. Genau, ja. Also ist der Mensch wirklich so blöd, dass er sich selber vernichtet?
Nee, als Kollektiv sind wir das ja nicht. Also wir sind ja, sagen wir mal, 99% eigentlich sehr mitfühlende, empathische Menschen. Aber das 1% macht Schwierigkeiten. Und das, was wir sehen, ist halt, dass unsere ganzen Systeme, diese politischen Systeme, die staatlichen Systeme, sind so aufgebaut, dass dieses 1% immer nach oben gespült wird. Jetzt können wir uns drüber streiten, ob das 0,1%
ist. Ja.
Aber also wir haben einen ganz kleinen Anteil von Leuten, die einfach Soziopathen, Psychopathen sind. Und das sind halt die halt nach oben gespült werden und die halt die Machtposition einnehmen. Und denen ist, denen geht das ab. Also die haben kein Mitgefühl mit Leidenden. Ja. Und sie haben ein System aufgebaut, wo sie die fühlenden Menschen und die Mitgefühl hätten, so einseifen, dass die gar nicht mitbekommen, dass da andere leiden. Das ist ja das Problem. Das heißt, du trittst in Aktion merkst gar nicht, dass du da großes Leid verursacht. Das ist ja auch im Dritten Reich genauso gewesen. Das heißt, du hast den Zugführer, der fährt den Zug irgendwie nach Auschwitz. Mhm. Naja, er soll halt nur die Waggons von A nach B transportieren. Was dann in Auschwitz passiert?
Eichmann, ne? Du redest gerade über Eichmann.
Das war nicht sein Problem, sozusagen.
Ja, genau.
Ja. Und der andere macht die Listen, welche Leute denn halt eingesammelt werden müssen. Wo die hinkommen, keine Ahnung. Ja? Und die anderen in Auschwitz, naja, ich bin halt nur dafür zuständig, dass die Leute hier nicht abhauen, der Wächter, was auch immer. Ne? Mhm. So, und die Leute, die dann wirklich die richtig dreckigen Aufgaben machen müssen, also die Leute in die Gaskammern führen oder die Leichen dann halt ins Krematorium schieben, halt, ja, das müssen wahrscheinlich dann solche Typen sein, die also wirklich gar nichts mehr fühlen. Oder es sind schon vollkommen traumatisierte Menschen, die ja ohnehin dann so einen Schutzmechanismus aufbauen, dass sie halt gar nichts mehr merken davon, was sie da eigentlich tun. Ne? So, aber alle, die ja drumherum stehen, ja, das können ja fühlende Menschen sein, aber ne, wenn man es geschickt schafft, dass man diese Verantwortung weitestgehend verteilt, dass sie halt nicht selber in Verantwortung treten müssen, dann läuft der Laden. Und das muss gar nicht so apokalyptisch sein, wie das jetzt in den KZs war. Das reicht ja, wenn wir heute so andere Sachen haben, also wenn man sieht, okay, das sind ja nur Waffen, die wir nach Ukraine liefern. Ich merke nicht, wie viele Leute damit totgeschossen werden, ne, auf beiden Seiten. Ne? Also, naja, aber wir müssen dafür sorgen, dass die ihre Demokratie verteidigen können. Ich könnte kotzen, ja. Die Ukraine, ja. Unter dem Hakenkreuz und unter der schwarzen Sonne, ja. Die verteidigen ihre Demokratie. Ja? Genau. Klar. Ne? Also das Narrativ bestimmt halt das, was die Leute darüber denken. Und sie sind ja nicht wirklich vor Ort. Sie sehen das Leid nicht. Ne? Genau.
Naja, das ist richtig.
Also sie sind nicht doof, aber sie sind uninformiert und das ist ein Teil der, ich denke mal, das ist ein Teil
der Kriegsführung.
Ja, unseres natürlichen Seins. Also wir sind so. Wir können uns nicht mit allem beschäftigen, haben vielleicht auch keine Lust dazu. Ne? Und da ist jemand, das ist ein Schöngeist, der beschäftigt sich nur mit Musik oder was auch immer. Und dann kommt er halt nicht zu den Themen, die vielleicht wirklich wichtig sind. Also vielleicht ist es so jemand wie dieser Trubadix da bei Asterix und Obelix, nicht? Der sich nur mit Musik beschäftigt und die wirklich politisch wichtigen Themen, also das dann, was dann der Obelix und der Asterix dann machen, dann, das interessiert ihn nicht so sehr. Ne? Also ja. Und davon haben wir vielleicht ganz viele von diesen Trubadixen. Und viel zu wenig Asterix und Obelix.
Markus, danke für dein Kommen.
Ja, ich habe bei dir zu danken.
Ja. Das war eine weitere Ausgabe Empathie. Heute mit Markus Fiedler.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.